Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß!
Alright, alright. Also Leute, wir gehen in die neue Folge, in die neue Woche. Ich begrüße euch recht herzlich bei unserem kleinen, aber feinen Podcast. Und ich sage erstmal ein schönes Hallo nach Vechta. Und zwar an den Dominik Theodoro. Dominik, ein herzliches Hallo an dich.
Ja, moin. Moin von
Wie geht's dir, Dominik? Wie geht's dir an diesem schönen Tag?
Sehr gut. Die Temperaturen sind ja gerade relativ angenehm, kommen gerade aus der Halle. Wir haben jetzt abends kein Training mehr, deswegen ist es mal ein ganz angenehmer Tag, wenn man dann nachmittags nach Hause kommt. Und ja, dann habe ich mich jetzt mit dir verabredet.
Wunderbar. Also Leute, egal wann der Podcast, der wird wahrscheinlich erst im November rauskommen. Also heute haben wir den 17. Oktober, ist das Datum des der Aufnahme. Also falls ihr jetzt vielleicht verwundert seid so und es ist vielleicht jetzt November und es ist arschkalt, wir haben im Oktober aufgenommen, also nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Und für die Leute, dass ihr auch nochmal Bescheid wisst, mit wem ich hier heute die Ehre habe, muss ich fast schon sagen, die Folge aufzunehmen, denn ich konnte selbst sehr, sehr viel von ihm lernen. Dominik war schon mal hier bei uns im Podcast, ich habe jetzt nicht mehr die Folge genau im Blick, aber es ist nicht so lange her und ich hatte letztes Jahr ja relativ oder die letzten zwei Jahre viel zu tun im Basketball und habe dadurch natürlich auch viele Leute kennengelernt und Dominik war einer, den ich glücklicherweise kennenlernen durfte und ja, vielleicht sagst du ganz kurz, Dominik, in zwei, drei Sätzen, was du gerade so machst.
Ja, ich bin Athletiktrainer oder auch Performance Coach, wie auch immer man das nennen will, bei Rasta Vechta. Rasta spielt in der ersten Basketball-Bundesliga und ich bin jetzt hier in meiner dritten Saison. In meiner ersten Saison waren wir noch in der Pro A, also in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Und da sind wir glücklicherweise gleich im ersten Jahr aufgestiegen und hatten dann die erste Saison in der BBL. Und die war ja sehr erfolgreich für einen Aufsteiger. Ja. Das kann man, glaube ich, definitiv so sagen. Und jetzt ist es quasi die zweite Saison in der BBL. Und dadurch, dass wir in der ersten Saison ja so gut performt haben, dürfen wir dieses Jahr auch international spielen. Da hat sich der Verein dann, also wir haben uns dafür qualifiziert und der Verein hat sich dafür entschieden, das zu machen. Und das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Erfahrung. Habe ich einmal schon mal gemacht oder schon mal machen dürfen, als ich in Bamberg als Athletiktrainer gearbeitet habe. Da war das damals allerdings zu der Corona-Zeit. Da war das halt nicht so schön, wie man das jetzt erleben darf. Ja. Aber ja, da ändern sich doch tatsächlich nochmal ganz, ganz viele Sachen und man muss wie immer sehr, sehr flexibel sein.
Also danke für den kurzen Summary von dir. Und es sind natürlich einige Sachen, die uns verbinden, aber ich muss erstmal drauf oder schon mal eingehen. Es ist natürlich immer cool für dich auch als Athletiktrainer oder wenn du jetzt, keine Ahnung, welcher Coach du auch immer, jetzt vielleicht außer der Headcoach irgendwo in der Sportart bist, aber du bist trotzdem immer ja total dabei. Du leistest deinen Teil, den du dazu beitragen kannst und dadurch, dass ihr natürlich jetzt so gut wart, auch schon in der ersten Saison, in der ersten Liga quasi im Basketball, ist natürlich die Messlatte jetzt auch krass. So, und ich weiß, dass du jemand bist, der von sich selber und von allen anderen, genauso wie ich auch, immer das Beste verlangt. Wie kannst du schlafen?
Ja, also das Gute ist, ich bin mir darüber bewusst, dass es ist schwierig, sagen wir es mal so. Das Problem ist ja immer, man weiß immer nicht, ne, welche Arbeit, die du leistest, dann wirklich letztendlich am Ende des Tages, wenn man sich jetzt meinen Job anschaut, einen Beitrag zu dem leistet, dass wir auf dem Feld erfolgreich sind. Ne? Ich glaube, in erster Linie liegt das natürlich an den Spielern. Ne? Ich meine, du musst halt ein gewisses, die müssen halt eine gewisse Qualität haben, um auf dem Level halt spielen zu können. Ne? Man muss natürlich, und das finde ich auch noch eine ganz, ganz wichtige, wie soll ich sagen, eine ganz, ganz wichtige Stellschraube ist das Recruiting. Ne? Du musst halt auch da natürlich irgendwo ein Auge haben, ne? Welchen Spieler du verpflichtest, aber du brauchst da natürlich auch das Quäntchen Glück. Und dann, wenn du da schon mal getroffen hast, klar, dann kann ich natürlich, glaube ich, mit meiner Aufgabe auch zumindestens, ich bin immer vorsichtig, ne? Ich sage immer, ich glaube, ich kann definitiv das Thema Gesundheit positiv beeinflussen. Das ist zumindestens meine Hauptaufgabe. Ja, Wenn man dann immer andere Trainer, höre ich ganz oft darüber reden, ja, wir müssen die Performance der Spieler verbessern, die müssen schneller springen, sorry, die müssen höher springen, schneller antreten können. Ja, ist, glaube ich, auch nicht unwichtig, aber ich weiß immer nicht, zu welchem Grad man das beeinflussen kann. Entschuldigung.
Ja.
Weil es zuerst ja immer meiner Ansicht darum gehen muss, dass man irgendwie das schafft, die Spieler auf dem Feld zu halten.
Ja, also das Geile ist wirklich, während du dir dich in Ruhe aushustest und deine Kehle nochmal befeuchtest. Also erstens mal, um den Kontext so ein bisschen einzuordnen, als wir uns letztes Jahr getroffen haben, in der ersten Folge war es so, da warst du natürlich schon Athletiktrainer und auch schon bei Rasta Vechta. Und ich war in der Zeit bei der zweiten Bundesliga bei den Damian Heidelberg aktiv, aber nicht als Athletiktrainer, sondern als Zwischending zwischen dem medizinischen Bereich und dem sportlich-athletischen Bereich quasi. Und ja, es hat sich bei mir eben so ergeben, dass ich dieses Jahr auch wieder als Athletiktrainer arbeiten darf in der dritten Liga im Handball. Und deswegen ist es jetzt halt so für mich sehr, sehr viel greifbarer. Und irgendwie ist jetzt auch gerade für mich alles wieder so spannend, weil man halt diesen Themenbereich wieder so drin ist. Und ja, auch ich habe mir jetzt schon in der Zeit, in den wenigen Monaten, wo ich dabei bin, seit 1. Juli, natürlich schon meine Gedanken gemacht und auch schon versucht zu screenen quasi. Inwiefern hängt die Leistung von meiner Tätigkeit ab? Inwiefern projiziert sich das aufs Spiel? Wie sehr kann ich das beeinflussen? Gehe ich erhobenen Hauptes durch die Halle und sage, hey, wir haben gewonnen, wir haben ein Tor mehr geworfen? Oder versuche ich zu flüchten, weil wir verloren haben? Es ist eine schwierige Sache. Ich glaube, man kann es überhaupt ganz schwer determinieren, ob das jetzt an dem Athletiktraining den picken da oder da picken da. Ich finde es ganz, ganz wichtig, die Mannschaft natürlich auf irgendeine Art und Weise besonders mitzunehmen. Und da muss ich ja wirklich sagen, bist du natürlich ein Profi. Und auch einige meiner Spieler, die mit Sicherheit hier meinen Podcast reinhören, die vielleicht ein paar verrückte Sachen schon mit mir zusammen gemacht haben. Hier übrigens sitzt derjenige, der dafür verantwortlich ist.
Ja, man muss natürlich. Ich frage mich oft, okay, was kann ich beim Spiel, ne, wenn wir dann ein Spiel haben,
Ja.
was kann ich beeinflussen? Ne? Na klar, ich finde, das muss. Oder auch in den Warm-ups, die ich mache, ne, ich denke mir immer, ey, wenn ich nicht mit Feuer dabei bin,
Wie, ja, genau.
wie kann ich das denn dann von unseren Spielern erwarten, ne? Wenn ich mich da hinstelle und ja, nicht mit dem nötigen Einsatz rüberkomme. Dann wird das wahrscheinlich bei den Spielern auch nicht dazu führen, dass die mehr das Feuer zeigen. Aber wenn man auf Spiele bezogen, ja, da geht es bei mir natürlich auch darum, Energie zu geben. Wir haben jetzt auch immer während der Spiele, wir machen quasi aus dem Spiel ein Spiel mit anderen Dingen, die wir erreichen wollen während des Spiels. Da beschäftige ich mich mit Statistiken, die unser Coach auch sehr, sehr schätzt und die ich auch während des Spiels kommunizieren muss, weil wir wissen, wenn wir XY machen, dann haben wir eine bessere Chance,
Geil.
also einen Sieg zu holen. Und das versuche ich dann alles quasi über die Spiele hinweg auszuarbeiten und immer die Averages von dem quasi aufzustellen, um auch den Spielern immer ein Feedback zu geben. Und das, ja, da nimmt mich der Trainer auch in die Pflicht. Das will der und das macht er übrigens richtig, richtig gut, unser neuer Coach. Das macht richtig Spaß mit Martin Schiller.
Cool.
Da hat jeder seine Verantwortung. Und ja, dann ist es halt immer wieder die Frage, okay, was kannst du beeinflussen, ne? Und während des
Also,
Spiels,
ist
wenn
geil,
ich da
es.
nicht energetisch bin, ja, warum, ja, das muss ich machen,
Das Geile ist wirklich, also,
ne?
ich habe dich jetzt auch schon in vielerlei Kontext irgendwo gesehen. Ich habe dich vor allem natürlich bei deinen Warm-ups gesehen, weil ich mir die angucken durfte teilweise. Und das ist natürlich so geil, wenn man immer sieht, so. Also ich glaube, von außen stehend würde man sagen, was ist das für ein Verrückter, der da rumrennt in der Halle und versucht, irgendwelche Profis zu animieren. Und das geht uns wahrscheinlich allen so. Und wer dich jetzt zum Beispiel auch schon mal, wer vielleicht schon mal oder mal in ein Basketballspiel reinguckt, der wird sehen, dass Dom im Prinzip 90% oder noch mehr seiner Zeit auf so einem Board verbringt, wo er Sachen aufschreibt, weil ich beobachte das immer. Und das ist immer ganz lustig zu sehen. Und weil wir sind natürlich alle total hinter Daten her und hinter welche Sachen, welche Parameter kann man hitten, um eben sich auch zu verbessern. Und das wird auch das sein, was du jetzt ja gerade hier beschrieben hast. Sehr, sehr interessant.
Ja, eine Sache ist, das kann ich ja, ist ja auch kein Geheimnis, ich zähle beispielsweise Deflections beim Spiel. Ne, Deflections kann, das ist so ein bisschen, also die Bewertung liegt dann so ein bisschen in meiner Hand, was eine Deflection ist. Ich sage immer den Spielern alles, was Ja, was das Talent nicht inkludiert, ne? Der Deflection kann halt beispielsweise sein, wenn ich mich in den Passweg stelle und der Ball von mir ins Aus geht. Was passiert dadurch? Ich unterbreche den Spielfluss der anderen Mannschaft, ne? Und das wäre dann eine Deflection beispielsweise. Und wenn ich das mir jetzt über die letzten 3 Jahre angucke, kann man ganz eindeutig sagen, dass wenn wir mehr als 40 Deflections im Spiel kriegen, dann ist das, also mehr als 40 Deflections im Spiel, dann gewinnen wir tendenziell. Und
Ja.
wenn wir unter 30 liegen, haben wir tendenziell verloren. Na klar, ich meine, es geht im Profisport geht es immer um Kleinigkeiten, um Details, ne? Und das sind halt Dinge, die wir versuchen können zu kontrollieren. Und das sind halt Dinge, die der Coaching-Staff, ne, die haben andere Dinge, auf die sie sich während des Spiels konzentrieren müssen. Und so kann ich mich quasi darauf konzentrieren und kann dann immer die Rückmeldung geben. Hier, pass auf, das Viertel, ne? Ich kann zur Halbzeit sagen, hey guys, we only have 13 deflections so far. You know what we gotta do. Ne? Und
Ich glaube, das ist aber ein wichtiger Punkt, weil für Spieler, Sportler, Spieler, sind diese Parameter wichtig, weil ein Sportler denkt nicht so komplex wie wir, wenn wir zum Beispiel ein Training planen oder so, ein Athletiktraining oder auch ein allgemeines Training. Ein Sportler denkt strikt nach, was, also natürlich treffen, passen, wie auch immer. Und deswegen, ich glaube, das finde ich eine ganz gute Sache eigentlich. Das könnte man ja in jede Sportart auch projizieren und transferieren. Ich habe mir zum Beispiel von dir auch eine Sache abgeguckt, und zwar machst du das ja auch, und zwar die Winning Actions quasi aufzuschreiben.
Ja,
Also
das sind dann
welche,
letztendlich Deflections, Winning
genau,
Actions,
ja,
genau das meine
genau.
ich, ja.
Also das sind die Sachen, die Aktionen, und das könnt jetzt auch ihr, wenn ihr jetzt dabei seid und selber Trainer seid oder Athletiktrainer, dann natürlich noch mehr, dann müsst ihr auf jeden Fall diese Folge inhalieren. Aber auch als Coach, egal in welchem Konstrukt ihr unterwegs seid, auch bei niederklassigeren vielleicht Vereinen, wenn ihr jetzt noch nicht in der Bundesliga irgendwo unterwegs seid, das sind wichtige Parameter, und Spieler brauchen auch gewisse Goals quasi, die man so erreichen kann. Und das finde ich schon eine sehr, sehr interessante Sache.
Und
Ja.
letztendlich geht es ja darum, so ein Spiel ist ja total chaotisch, man kann halt Dinge nicht vorhersehen, ne, aber wir versuchen ja immer alles zu quantifizieren, ne, auch gerade wenn wir mit so einem Monitoring-Tool beispielsweise unsere Spieler beobachten, da versuchen wir ja auch einfach nur das zu quantifizieren, was auf dem Spielfeld passiert. Und das gibt uns ja, oder zumindest gibt es uns den Anschein, dass es uns eine gewisse Sicherheit gibt. Ne?
Ja.
Weil, und so ist es halt damit auch, ne? Das ist letztendlich einfach nochmal, das ist eine Statistik, die nicht erfasst wird, die aber am Ende des Tages irgendwo doch eine Aussage hat. Ne? Natürlich kann man nicht sagen, hier, wir müssen so und so viele Deflections, dann gewinnen wir. Nee, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Wäre schön, wenn es so einfach wäre. Aber trotz alledem gibt es uns eine Idee.
Ich möchte euch nur kurz euch allen, die vielleicht jetzt zuhören und sich so fragen, so von was labert der? Ich kann es gar nicht richtig einordnen. Vielleicht ein kurzes Beispiel geben. Beim Fußball zum Beispiel gab es jetzt auch so einen Parameter, und zwar, boah, ich krieg's leider nicht mehr ganz zusammen. Korrig oder schreibt mir es gerne mal, wenn ihr es wisst. Da ging es um, ich glaube, um Pass, wie häufig Pässe gespielt werden, in welcher, natürlich auch, wie auch häufig die ankommen und in welcher Länge oder Kürze der Pässe. War ganz interessant beim Football zum Beispiel, beim American Football ist es, wie lange kann ein Quarterback generell den Ball in der Hand halten, oder inwiefern oder wie viele Sekunden brauchen wir, damit der Pass wahrscheinlicher wird, der dann ankommt. Oder zum Beispiel auch American Football ist, wenn du nicht mehr als 17 Punkte in der Defense bekommst, ist die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches höher, dass du das Spiel gewinnst. Und das sind alles solche Sachen, solche Parameter, an denen wir uns hier so ein bisschen hangeln wollen. Das ist wirklich, wirklich sehr interessant. Speaking of Warm-ups, eigentlich wollte ich die Folge nennen The Art of Warm-ups, nachdem ich jetzt so viele von dir sehen durfte und auch schon selber welche weiterentwickelt habe. Und ich habe echt einen wichtigen Punkt zu machen, weil jetzt in meiner Sportart dieses Jahr Handball, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das Gefühl, und obwohl das jetzt auch nur in Anführungszeichen dritte Liga ist, habe ich das Gefühl, und das wird mit Sicherheit nicht nur Handball dritte Liga betreffen, dass die Warm-ups, das Aufwärmen per se, immer noch in ganz vielen Fällen falsch verstanden wird. Jetzt guckst du mich fragend an. Also ich mach dir mal ein Beispiel. Als ich jetzt in die Halle kam, ist es so, ich habe natürlich mit meinem normalen, das kennst du jetzt dann, du gehst her und du willst die Leute erstmal in die Bewegung bringen und lass uns doch mal ein cooles, kurzes, kleines Spiel da machen und ein bisschen weniger Intensität und hin und her. So, jetzt kommt ganz am Anfang, als ich so angefangen habe damit, kamen Spieler und haben gemeint, ja, so machen wir uns nicht erstmal warm oder so dehnen oder keine Ahnung was. Und dann sage ich so, nee, nee, das ist das Warm-up-Spiel, ne? Das soll dich aufwärmen. So, weil ich finde das halt, und du ja auch, das ist eine der geschicktesten Möglichkeiten eigentlich, Leute sofort in die Bewegung zu bekommen und in die Aktivität. Und ich habe immer noch gemerkt, dass viele Leute noch nicht richtig den Sinn des Warm-up-Spiels, weil dann kommen wir später noch zu den größeren Baustellen, und zwar, wie kann man diese Spiele, die kleinen Spiele, sogar nicht nur als Warm-up verwenden, sondern auch als Intensitätstool. Und das ist im Moment der Fall, mit dem ich so ein bisschen konfrontiert war.
Ja, ich denke, dass wenn es um das Thema Aufwärmen geht, dass ja, dass viele Leute halt immer dieses, ja, dieses monotone, diese monotonen Bewegungen im Kopf haben, ne? Dass gewisse Dinge ja, wie in einer Art mit einer Schablone draufgelegt auszusehen haben. Ne? Das ist aber auch, das gebe ich auch ganz offen zu, das ist eine Sache, die habe ich mehrere Jahre auch so gemacht. Ich habe immer gedacht oder bin immer davon ausgegangen, dass es die perfekte Bewegungsausführung für bestimmte Dinge gibt, die man im Warm-up machen kann. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so lernen wir halt nicht Bewegungen. Ne? Letztendlich müssen wir versuchen, Dinge so zu machen, dass sie immer ein bisschen anders sind. Ne? Damit es immer variabel bleibt. Ja, und wenn man das jetzt ganz einfach ausdrücken will, eigentlich ist im Warm alles erlaubt, solange es natürlich einen Athleten oder einen Spieler nicht verletzt. Ne? Aber man sollte, glaube ich, weg von ja, davon, dass es monoton ist. Es sollte eher abwechslungsreich sein. Ne? Und in meinen ersten Jahren habe ich wirklich alles immer korrigiert. Und jetzt, ich korrigiere gar nichts mehr. Also, ne? Also, na klar, wir haben auch noch gewisse Anteile, wo wir ein dynamisches Dehnen nee, wir haben nicht gewisse Anteile, wir machen das. Ne? Einfach um, ich mag es gerne, auf dem Boden anzufangen. Ne? Es gibt Spielern halt immer Zeit, in der Halle anzukommen. Ne? Und für mich ist es auch in Ordnung, wenn die Spieler sich dabei unterhalten, ne? Solange sie ihre Sachen halt noch halbwegs vernünftig machen. Aber ich gebe halt ganz viele Bewegungsoptionen. Ich komme langsam vom Sitzen ins Stehen. Am Anfang haben wir immer, ja, wie soll ich sagen, Mobilisationen für die großen Gelenke. Und irgendwann gehen wir dann in die Bewegung. Und sobald wir in die Bewegung gehen, dann ist das halt nicht mehr, ich bin derjenige, der zeigt, wie es geht. Nee, ich sage, was sie machen sollen und die machen. Ne? Und die sollen, ich sage mittlerweile auch immer ganz oft, ey, tut mir einen Gefallen, macht's immer anders. Und da sieht man dann, dass die Probleme kommen. Ne? Wenn ich denen beispielsweise, na, das Beispiel, ne, wir fangen langsam an zu joggen und dann sage ich zum Beispiel, okay, wir joggen, aber am Oberkörper seid ihr ein Schwimmer. So, und dann machen die im Oberkörper irgendwelche Schwimmbewegungen. Ne? Dann, ich kann aber auch mal sagen, ey, wir machen, was weiß ich, machen High Knees, aber im Oberkörper seid ihr Cheerleader. Sowas, ne? So, das lockert natürlich die Stimmung so ein bisschen auf und man, ja, man geht mal aus dem raus, was man halt sonst immer macht. Oder ich nehme auch ganz oft Spieler in die Pflicht und sage, ey, okay, Spieler XY, du rennst zur Mittellinie und dann zeigst du uns mal, was die ganzen anderen Spieler zu machen haben. Und wenn er nichts Bescheid weiß, wenn er gar keine Ahnung hat, dann gebe ich dem halt ein Motto vor und sage, ja, dann laufen wir mal zur Mittellinie und zeig uns mal, was für ein geiler Boxer du bist. Ja, und dann macht er halt Boxbewegungen, die alle anderen nachmachen müssen. So kommt halt immer so ein bisschen Freude auf, ne? Aber das Allerwichtigste dabei ist, glaube ich, dass du als Athletiktrainer wissen musst, solltest, was der erste Drill vom Coach ist. Ne? Wenn der erste Drill schon im Halbfeld, was weiß ich, 1 gegen 1 ist, ja, dann musst du halt auch zusehen, ne, dass du die Spieler darauf vorbereitest und dass die wirklich am Ende deines Parts dann bereit dafür sind, sofort in diesen 1 gegen 1 Drill zu gehen. Ne? Also da musst du dich natürlich immer informieren, das musst du natürlich bestenfalls auch mit dem Coach immer absprechen. Und dann kommt es auch immer darauf an, was ist der Coach für ein Typ? Ne? Findet er das gut? Bisher, ich habe jetzt die letzten 2 Jahre sehr viel Glück gehabt, dass meine beiden letzten Coaches, die sind der absolute Befürworter dafür. Wir spielen jetzt mittlerweile Football im Warm-up. Und das kommt natürlich ganz hervorragend an. Das habe ich letzte Saison, das habe ich letzten beiden Jahre auch noch nicht gemacht. Aber, also wir spielen ja nicht
Also so
5 gegen 5.
Flag-Football-mäßig oder was?
Nee, das ist dann, du hast halt einen Quarterback und einen Wide Receiver. Und die einen 6 Jungs, die sind in der Verteidigung, also mal 1 gegen 1 letztendlich. Und der Wide Receiver muss dann in der Hälfte, also in der einen Hälfte des Spielfeldes versuchen, den Ball zu fangen. Was da
Ja,
für Emotionen
das ist total
entstehen.
geil.
Ne, und ne, wenn es dann darum geht, ich habe dann gesagt, ja, okay, immer wenn du einen Pass fängst, ist es ein Punkt. Du kannst aber auch den Ball abfangen als Verteidigungsmannschaft, dann kriegt ihr einen Punkt. Und dann ist halt jeder einmal Quarterback, das dauert 2, 3 Minuten, das geht
Ja.
ratzfatz, ne? Dann ist halt jeder einmal Quarterback in der Offense und einmal Wide Receiver und in der Defense ist jeder einmal Cornerback. Und klar, stehen halt viele am Rand, ne? Vielleicht in der Theorie ist es jetzt nicht das Beste, aber die, die am Rand stehen, die sind halt völlig infiziert, weil sie ja wollen, dass, ne, ihre Mitspieler die Punkte holen, ne?
Dazu
Ja.
habe ich übrigens eine geile Statistik letztens gelesen, und zwar, vielleicht hast du es auch gelesen, und zwar, da ging es um Warm-up-Anteil und dass das immer noch teilweise bei in vielen Sportarten noch nicht richtig ernst genommen wird, weil da wurde so ein bisschen Hochrechnung angestellt, und zwar, wenn du jetzt zum Beispiel ich sag mal, du hast 4 Trainingseinheiten in der Woche und hast dann zum Beispiel eine Viertelstunde Warm-up, ist es halt am Ende trotzdem kumuliert irgendwie 8 Stunden im Monat, also Bewegung,
Naja.
die du natürlich auch in entsprechendem Maße so nutzen musst, dass du die Leute, so wie du jetzt zum Beispiel gerade beschrieben hast, und das finde ich so, und deswegen freut mich das so, dass wir nochmal so sprechen dürfen, einfach weil ich einfach so viel eigentlich auch ich hatte das immer so im Hinterkopf, dass ich das auch so machen will. Und dann habe ich eben von jemandem gesehen, von dir nämlich live, dass jemand es tatsächlich so macht. Und das war so erstmal für mich so geil. Es gibt Leute, die genauso denken, auch neu denken und auch Warm-up neu denken und Sport neu denken. Und ein gutes Beispiel bei uns war zum Beispiel letztens, ich weiß, also im Handball ist zum Beispiel Fußballspielen zum Aufwärmen total angesagt, immer noch bei allen möglichen. Er hat sich leider letztens aber natürlich jemand auch verletzt, kann auch woanders passieren. Ich finde es immer so ein bisschen unglücklich, ne? Also wenn du einen Bänderriss dir holst beim Fußball, Warm-up fürs Training ist halt scheiße.
Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de.
Ja, natürlich musst du vorher dir darüber Gedanken machen. Und dann musst du natürlich immer, ja, musst natürlich irgendwie für dich selber entscheiden, okay, willst du das Risiko eingehen? Ne? Auf der anderen Seite denke ich mir, beim Training kann auch so viel passieren. Ne? Na
Absolut.
klar sollte das, ich habe auch schon davon gehört, dass ja, die mit einer Frisbee, eine Mannschaft mit Frisbee gespielt hat und hat sich, glaube ich, irgendwer die Nase gebrochen oder so.
Ja.
Das ist natürlich ungünstig, ne? Das willst du natürlich nicht, dass es passiert. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, okay, wenn du so an die Sachen rangehst, dann kannst du ja gar nichts machen.
Richtig.
Ne?
Also es ist ja vor allem auch, also du siehst ja, es ist ja dann immer, es hängt ja ein ganzer Rattenschwanz hinterher. Es hängt ja dann nicht nur der Head Coach hinterher. Es ist ja auch meistens dann schon Funktionäre und so weiter, die auf einmal dann kommen, so, ey, ist das Training dann noch so gut und so, wenn dann irgendwo eine Verletzung passiert oder eine weniger. Jetzt weiß ich zum
Ja.
Beispiel noch aus meiner Erinnerung, dass ihr zum Beispiel letztes Jahr sehr, sehr gut wart, also sehr, sehr wenig Verletzungen hattet, so muskulär und so weiter. Das weiß ich noch, hast du ja damals auch erzählt.
Ja.
Aber das kann man manchmal halt einfach auch nicht beeinflussen, ne?
Nee, das ist. Ich werde immer wahnsinnig, wenn wir sowas haben, weil ich mir dann immer sofort die Frage stelle: Mist, warum passiert das jetzt?
Ja.
Mittlerweile bin ich ein wenig gelassener damit geworden, weil am Ende des Tages weiß man auch nicht, wie viel Einfluss man hat. Man hat definitiv Einfluss, ne? Aber wenn gewisse Dinge passieren, die passieren dann halt, ne? Und da darf man sich dann auch nicht verrückt machen. Dann muss man halt dafür sorgen, dass der Spieler besser wieder zurückkommt. Aber ja, trotzdem nehme ich es immer noch persönlich, wenn sowas passiert.
Ja, das ist auch wirklich so. Also das ist, aber das liegt auch an der, würde ich sagen, an der Natur unseres Berufes da jetzt, in der, also bei dir ja nochmal als hauptamtlicher DT-Trainer nochmal eine ganz andere Geschichte, weil das ist dein Beruf, das ist dein Lebensinhalt und auch dein Lebensunterhalt. Und deswegen ist es natürlich so, da geht es ja auch in manchen Fällen, also da geht es um Existenzen auch, ne? Das ist eine ganz wichtige Sache, einfach nochmal, wenn man die so ein bisschen aufrollt. Ich wollte dir noch was Witziges auch erzählen, also jetzt nicht im Kontext Existenzen oder wie auch immer, aber mir ist, als du gerade so erzählt hast, ist mir eben noch mal kurz vor Augen geführt worden, wie eigentlich oder wie fortschrittlich auch dein Training jetzt, oder ich versuche das ja auch so zu imitieren und versuche da mein möglich Bestes, wie fortschrittlich das eigentlich ist, weil ich blicke mal zurück auf unsere letzten Athletikeinheiten und ich finde es sehr, sehr cool immer, wenn man es schafft, zum Beispiel auch in so einem Athletik-Part, ne? Also bei den hast du ja manchmal, ihr werdet ja auch eure haben, ich habe zum Beispiel Das leider nur einmal die Woche. Das ist natürlich so ein bisschen der Situation mit dritte Liga Handball geschuldet. Aber was ich zum Beispiel super interessant finde, ist, wenn man ein Athletiktraining macht und da jetzt nicht nur Plyometrics, also irgendwelche Sprünge und hier und da springen und da mal ein bisschen und so weiter, weil du kriegst die Leute einfach nicht in die hundertprozentige Belastung rein. Du kannst denen nicht sagen, jo, renn da mal so schnell wie es geht von links nach rechts und dann da, die Leute haben fünfmal die Woche Training, die werden sich da jetzt kein Bein ausreißen dafür. Was du aber hinkriegst, ist zu sagen, ey, passt mal auf, Boys, ich habe hier einen Ball in der Hand und links und rechts ist eine Cone, eine, heißt das denn auf Deutsch? Scheiße. Ja, so
Hütchen.
ein Hütchen und du suchst dir eins aus und rennst dahin und ich werfe den Ball dahin. Das klappt halt schon.
Ja, absolut.
Und
Das
dann
ist
bumpen die halt auch so ineinander und das ist das Geile ist, du merkst dann auf einmal, dass das genau die Spielsituation ist. Leute rennen ineinander rein, volle Kanne mit Händen, mit oder ohne auch mal oder nur mit Gesicht in Gesicht. Und genau das sind die Sachen, die wir ja eigentlich im Athletiktraining im Prinzip mimieren wollen. Wir wollen genau diese Sachen darstellen, die halt auch im Spiel stattfinden. Also das nicht nur, es gibt natürlich auch statische Sachen, die total Sinn machen, also gerade so im Sinne von Verletzungsprävention. Aber jetzt kommen wir zu dem Part, der mich am meisten interessiert. Wenn du jetzt zum Beispiel für euch so eine Woche planst, ich weiß, super schwierig zu sagen, weil jede Woche anders. Und angenommen, du hast dann eine normale Woche jetzt mit einem Ligaspiel oder so, dann würde mich einfach interessieren, so inwiefern hast du da noch jetzt in der Saison überhaupt noch eine Möglichkeit, an Intensität zu arbeiten?
Jetzt kommen wir auf den Spieler an, ne? Das sage ich halt. Ich sage den Spielern immer, ey, zweimal in der Woche, angenommen, wir spielen einmal die Woche. Zweimal in der Woche machen wir definitiv im Team verpflichtend Krafttraining. Ich kann euch das aber auch viermal die Woche anbieten. Ich sage aber nicht, ey, wir machen alle viermal die Woche, weil da ist halt, ja, da ist nicht jeder für gemacht. Ne, wenn ich natürlich sehe, dass irgendwer weit hinterher ist, ja, dann müssen wir darüber reden. Ne? Aber in Bezug auf deine Intensitäten, das ist eine sehr, sehr gute Frage, mit der ich mich jetzt seit einigen Jahren beschäftige. Mittlerweile blicke ich dem Ganzen etwas gelassener entgegen. Ich glaube, dass so generell die ja, so dieses Thema um die Periodisierung des Krafttrainings. Ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. Ne, am Ende des Tages ist es wichtig, dass du deine Einheiten reinkriegst. Und na
Richtig.
klar, sollten die auch mal abwechslungsreich sein. Und selbstverständlich solltest du mit einer gewissen Intensität trainieren, die aber auf den jeweiligen Spieler angepasst sein muss. Ne? Wenn jetzt ein Spieler kommt, der schon seit 4 Jahren gerne Langhantel, Kreuzheben macht, ja, und das gewöhnt ist, ja, dann kann er das halt auch machen. Ne? Wenn du aber jetzt einen Spieler hast, den du zum ersten Mal bei dir hast, von dem du erstens gar nicht so wirklich weißt, was der in der Vergangenheit gemacht hat, obwohl du mit seinem Coach gesprochen hast, ja, und du ganz klar merkst, dass der eigentlich nicht im Kraftraum sein will, ja, dann kann ich mit dem nicht Langhantel Kreuzheben machen, wenn der so nicht gepolt ist. Und dann geht es für mich immer darum, okay, was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner, ne, auf den er und ich uns einigen können und wo er auch bereit dazu ist, diesen Invest zu geben, ne? Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig und manchmal stelle ich mir auch die Frage, okay, machst du es dir damit ein bisschen zu einfach vielleicht? Ne, ist das zu wischiwaschi von mir? Aber ich komme immer wieder darauf zurück, dass ich am Ende des Tages sage, ey, es ist wichtig, dass wir das machen, weil ich glaube nämlich, das hat definitiv einen positiven Einfluss auf, ob einer gesund bleibt, ja, oder ob auch vielleicht das Ausmaß einer Verletzung dann wahrscheinlich kleiner ist, als es vielleicht hätte sein können, ne, wenn du das nicht regelmäßig gemacht hast. Und das ist der Grund, warum wir uns jetzt auch dazu entschieden haben, also nicht nach jedem Spiel, aber nach vielen Spielen ein 20- bis 25-minütigen kurzes Krafttraining
Das
durchzuführen.
wäre meine nächste Frage gewesen und geil, dass du sie schon beantwortet hast, ja.
Sowohl bei Auswärtsspielen, als auch
Geil.
und dann vor allem bei Heimspielen. Und die Statistik, die ich da jetzt aufrufen kann, die ist so unglaublich, weil ich damit in dem Ausmaß gar nicht gerechnet hätte. Es ist jetzt so, wir hatten bisher in der Saison Lass mich das mal ganz kurz aufmachen, bevor ich hier was Falsches sage. Ist das, wenn das in Ordnung ist?
Ja, klar. In der Zeit versuche ich mal die Leute so ein bisschen, ich hoffe, alle können uns noch folgen. Und zwar habe ich bei der letzten Folge mit Dominik schon ein bisschen drüber gesprochen, aber auch schon mit anderen Leuten, die dann aus dem Basketball da waren. Und zwar über das Thema, ich habe das nämlich auch oftmals schon gehört, dass dann mit manchen Mannschaften Krafttraining gemacht wird nach den Spielen. Und ich fand das total, eigentlich total schlau, weil bei manchen Leuten ist es halt so, man kriegt halt sehr, sehr, sehr gut nochmal ein bisschen Intensität rein, vor allem wenn Spieler nicht so viel gespielt haben. Du bist warm schon, du hast im Prinzip dann mehr Zeit für Recovery. Genau, das war so ein bisschen der Hintergrund. Und jetzt hat Dom wahrscheinlich in der Zeit die Statistik schon gefunden.
Ja, also wir hatten jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben jetzt hier den 17. Oktober, wir haben jetzt bisher 39 Basketball-Trainingseinheiten gehabt. Also wenn ich von 39 rede, meine ich Trainingseinheiten mit Kontakt, also Live-Training, ne? Spieler getaped und Action. Und im Gegensatz dazu haben wir, wenn ich jetzt die... Wir haben bisher 8 Mal nach 8 Spielen haben wir das Postgame-Lifting gemacht. Und wenn ich diese Einheiten nicht mitzähle, dann haben wir, also, dann haben wir 19 Krafttrainingseinheiten. Im Vergleich zu 39 Teamtrainingseinheiten. Nun sind wir so ungefähr bei 50%, was meiner Ansicht nach ausreichend ist. Aber wenn ich jetzt diese 8 Trainingseinheiten dazu zähle, Entschuldigung, sind wir bei 21, wir sind... Also, wir 39 Teamtrainingseinheiten, 21 Krafttrainingseinheiten. Wenn ich aber jetzt die 8 noch dazu zähle, dann sind wir schon bei 29
Krass.
Krafttrainingseinheiten. Und wenn man das dann wieder in Relation setzt, dann finde ich das schon bemerkenswert, weil wir jetzt quasi fast bei 3 Vierteln sind im Vergleich zum Teamtraining. Und man muss natürlich auch dazu sagen, du bist natürlich beschränkt, was du auswärts machen kannst. Ne? Ich bereite das immer mal alles vor. Ich habe dann so ein riesiges Poster, wo wir machen dann immer 3 Supersätze. Und man kann natürlich, klar, ich kann jetzt keine Langhanteln und Gewichte mitschleppen,
Ja.
aber Kleinvieh, ich glaube ganz fest daran, dass Kleinvieh halt auch Mist macht. Und wenn man es dann schafft, beispielsweise, man kann ja mit den Slides, ne, wenn man so eine einbeinige Pobrücke und dann diese exzentrischen Slides macht, da kann man schon, also ich glaube, das macht sich definitiv bemerkbar, oder ich hoffe zumindest, und wirkt sich hoffentlich positiv auf Gesundheit aus. Ne? Man kann auch immer, ne, Partner-Push-Ups kann man auch immer machen. Das ist
Alter, man kann so
erstaunlich.
viel mit
Es
eigenem
ist,
Körpergewicht machen, das ist super.
genau, und es ist erstaunlich. Mach mal 10 Push-Ups, wenn einer, ne, dich daran hindert, dich hochzudrücken. Das ist ganz schön anstrengend.
Genau,
Ne?
ja.
Wadenheben geht auch immer. Ne? Also da hat man unfassbar viele Möglichkeiten. Man muss es halt einfach nur machen. Und der Deal bei uns ist, ey, wenn wir das jetzt machen, dann braucht er morgen nichts machen. So, und
Das
dann
ist
sind alle
natürlich
Spieler
geil.
sowieso immer, ja, okay,
Ja.
let's go.
Und dazu muss man auch noch sagen, dass es eine neue Studie gibt dazu. Ich werde euch die auch mal in den Shownotes verlinken. Und zwar wurde da so ein bisschen verglichen, und zwar die verschiedenen Loadings oder Loads von Krafttraining, also die Lasten, weil man ja früher immer gesagt hat, man ist mindestens im submaximalen Bereich, hier so und so viele Prozente muss man treffen. Und da wurde verglichen, da wurde einfach die eine Gruppe hat trainiert mit 30 oder 40% oder so weiter, also sehr, sehr niedrig gewichtig quasi. Und im Endeffekt ist halt, sagen wir mal, was die Parameter Hypertrophie, also Muskelwachstum und so weiter und auch Kraftwerte, ist das halt so eng beieinander gewesen, dass es fast schon zu hinterfragen wäre, wie effektiv dann so ein Ballertraining noch wäre. Aber das ist nochmal Thema für eine ganz andere Folge. Wir werden uns die Studie vielleicht auch mal, vielleicht sogar mit dir, mal in der Folge nochmal separat anschauen. Ja, wir sind leider schon auch am Ende. Aber ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich könnte jetzt natürlich noch stundenlang so weiter talken über die verschiedenen Fragen. Und ich habe noch eine letzte Sache, bevor ich uns dann wirklich verabschiede. Und zwar, weil ich immer auch ein großer Fan bin, um da nochmal den Leuten was Praxisnahes mitzugeben. Es gibt wirklich ein paar Übungen und mir fällt da gerade eine ein, die ich nämlich letztens irgendwo auch gesehen hatte und mal selber dann ausprobiert habe und auch die gerne meinen Spielern mitgeben würde. Das ist so ein Mix aus, man hat so eine Gewichtsplatte vor sich von so einer 10-Kilo-Platte und kann dann quasi mit seinen Füßen darauf so abwechselnd eben draufhoppen und dann auch teilweise auch mal in die Ausfallschrittposition quasi. Also ja, wer da Interesse hat, mal quasi das da mal reinzuhorchen, ich verspreche euch, ihr werdet unmittelbar, also wenn ihr nicht gerade im Profibereich vielleicht unterwegs seid, aber irgendwo im Amateurbereich, ihr werdet unmittelbar besser und schneller als vermutlich viele andere eurer Mannschaft. Also wer Interesse hat, sagt bitte einfach mal Bescheid. Dom, vielen Dank fürs Dasein. Ich kann nur sagen, es macht mir wie so, so großen Spaß und du bist glücklicherweise einer von den Gästen, die jetzt diese Staffel auch zugesagt haben, mindestens mal noch ein zweites oder drittes, sogar drittes Mal da zu sein, und das freut mich sehr.
Ja, ich muss mich bedanken. Macht mir auch immer sehr viel Spaß, der Austausch, und ich kann auch noch mal sagen, wenn irgendwer Fragen hat, schreibt mir einfach, am besten über Instagram. Eigentlich komme ich immer dazu, jedem zu antworten, und ja, und nochmal, ich habe auch koche auch nur mit Wasser, ne? Ich habe da keine magische Formel entdeckt.
Guck da gerne mal vorbei. Also ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung, wie gesagt, sagen, dass ich sehr, sehr viel meiner neuen Eindrücke und auch Sachen, die ich mache, jetzt einfach von dir nochmal so ein bisschen auch ausprobieren durfte und auch übernehmen durfte. Und es ist einfach, es ist wirklich eine Freude, die Sachen so auszuprobieren, die du dir immer noch überlegt hattest. Leute, also vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns bitte mal auf Spotify eine Bewertung. Also einfach auf Spotify gehen und auf diese drei Punkte, und dann kann man die Show bewerten. Das würde uns sehr, sehr viel weiterhelfen, auch im Algorithmus so ein bisschen nach vorne zu steigen oder nach oben zu steigen, damit einfach noch viel mehr Leute diesen Podcast einfach hören können. Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Dom, und ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, Dom.
Macht's gut. Ciao.